Hallo und herzlich willkommen zum großen Jahresrückblick 2018, aufgenommen im Jahr 2019.
Hey!
Hi, wer ist denn da in der anderen Leitung?
Moin, ich bin's Erik, hi.
Hi, und ich bin der Jan. Und wir sind ja das ganze Jahr gereist mit unseren zwei Folgen Podcast, um jetzt nochmal festzuhalten, was das Jahr 2018 uns denn so hinterlassen hat für gute Musik in liebevoll ausgewählten Kategorien. Und ich würde sagen, ohne groß zu quatschen, wir machen natürlich am Ende noch so ein schönes Resümee und so weiter und so fort, aber jetzt kommen erstmal knallhart die Kategorien und die Alben. Und die erste Kategorie ist Bestes Release. Bestes Release, das haben wir extra Release und nicht Alben genannt, weil wir auch EPs und so weiter reinbringen wollten. Wir haben jetzt 10 Alben jeweils, wir fangen von hinten an und kommen dann zu 1. Was ist denn dein Platz 10, Erik?
Also mein Platz 10 ist eine sehr verrückte Wahl, nämlich das Jetski Tape von James Jetski. Ist ein Rapper aus dem Elguni Lichtgang Umfeld, der meiner Meinung nach so diesen modernen Ami Trap, ich mache Anführungszeichen, Sound mit als einziger irgendwie cool geschafft hat, das so auf Deutsch zu adaptieren, weil irgendwie gerade auch viele, ich sag mal, ältere deutsche Rapper das so ein bisschen sehr corny machen, so diese Adaption. Und der schafft das irgendwie, das cool zu machen, hat coole Beats, sehr ignorant, sehr stupid teilweise, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich hab's halt mit reingenommen, es ist jetzt nicht das durchdachteste, krasseste Konzept auf der Liste, sowieso nicht, aber ich wollte ihm einfach nur einen Platz widmen, weil es mich sehr unterhalten hat. Und ich habe im Endeffekt, habe ich das so oft gehört dieses Jahr, einfach weil es super Spaß macht, weil er auch witzige One-Liner hat und nicht so viele Filler wie irgendwie gefühlt der Rest der Szene, der so die ganze Zeit irgendwas rappt, so bis dann so ein Drop kommt und die Hook und alle mega ausrasten. Und er auch so ein bisschen auf jeden Fall die Zeilen nutzt und so dran erinnert, dass man ja auch unterhalten werden kann von Texten und die nicht nur skippt, um auf den Refrain zu warten. Und deswegen ist das Jetski-Tape mein Platz 10.
Mein Platz 10, etwas nicht ganz so gut gelauntes, dafür aber doch sehr ergreifendes. Lance Butters mit dem Album Angst. Ein, ich finde, durchaus sehr überraschendes Album, weil Lance Butters sonst thematisch auch eher in Richtung Bitches, Drogen und so weiter. Sehr ignorant, wie auch früher schon. Allerdings dieses Mal jetzt auch quasi aus seinem eigenen Leben, seinen Problemen, seinen Depressionen, wo er, naja, er sagt, er hat keine Depressionen, eher so seine Ängste halt. Das kann man schon so zusammenfassen. Deshalb, Titel ist auch ganz gut gewählt. Hat mich auf jeden Fall sehr überrascht dieses Jahr und sehr schnell begeistert. Produziert von A zum J. Bleibt trotzdem den alten Bandit On Beats, finde ich, schon relativ treu, so vom Stil, nur etwas dunkler. Aber es ist ganz spannend, weil wenn man Lance Butters die letzten Jahre verfolgt hat, dann hat man zwar immer mal wieder in den Zeilen rausgehört, ja, läuft nicht alles rund bei dem, aber dass es dann so weitreichend schlimm ist, ist dann unerwartet, weil das dann doch etwas oberflächlich früher war und jetzt nicht mehr so oberflächlich und dadurch um einiges besser als die alten Alben und deshalb mein Platz 10, Lance Butters mit Angst.
Ja, ich habe mich auch sehr gewundert immer, wie wenig er in Texten irgendwie, also preisgibt generell, liegt halt auf der Hand, so als Rapper, der auch eine Maske benutzt, um sich halt so, könnte man sagen, dahinter zu verstecken, nicht so viel preiszugeben. Aber ich fand immer, so der rappt krass, der hat coole Beats, aber die Texte halt so leer irgendwie und auch teilweise auf Songs einfach sagt, dass er keinen Bock drauf hat, Musik zu machen. Und ich mich immer dachte, wo ich mir immer gefragt habe, so, ja, so, warum machst du es dann halt? Und deswegen fand ich dieses Album so die logische Folge aus allem Vorigen, so dass er endlich mal auspackt, so und man halt wirklich die Person dahinter so versteht und ja, trotzdem halt noch gute Beats hat und trotzdem noch gut rappt. Also, ist doch geil.
Ja, und trotzdem noch andere Rapper disst. Also das ist ja jetzt nicht so, dass es dann gar nicht mehr da vorkommt. Shit. Aber doch, also es ist eine gute Weiterentwicklung.
Der Crow-Diss, der hat mich gecatcht auf jeden Fall. Weißt du noch?
Kannst du den noch zitieren?
Er sagt, und du wünschst dir doch nur Unendlichkeit.
Au,
und,
ja,
und singt stimmt. es so und sagt dir, ja, dann gib mir dein Bands in Weiß. Das fand ich gut.
Ja, doch, der hat ganz gute Parts. Und ich finde auch den auf, oh Gott, Mag sein, genau, Mag sein. Mhm. Das ist, finde ich, auch das stärkste Lied. Geht viel um die Familie. Er piept dann zwar die Namen weg und beziehungsweise auch die Bezeichnung, also Vater, Mutter und sowas. Man kann aber trotzdem sehr gut nachkonstruieren, wer mit was gemeint ist. Und es geht auch viel um seinen Bruder. Und das hat einen echt mitgerissen.
Ich finde, das Album ist auch irgendwie krass aufgebaut, weil es fängt so an mit so diesen typischen Representern, sag ich mal. Oder halt erstmal so die ersten zwei, drei. Und das hat so eine sehr starke Mitte, wo es so sehr persönlich wird und sich dann erst dann wieder so entlädt in diesem Yeah, was direkt danach kommt, was die erste Single war, glaube ich. Ja.
Ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen missglückt, dass das die erste Single ist, weil das zeigt so ein bisschen, also das war für dich der wenigste Schritt in die Zukunft, das Lied, im Verhältnis zu dem alten Zeugs. Mhm. Und ich hätte vielleicht mit So schön angefangen. Als erste Single. Also, was es wahrscheinlich nicht so Auswirkungen hatte, aber trotzdem.
Also ich fand's gut, weil es halt so eine, natürlich irgendwie auch so die alten Fans, in Anführungszeichen, so um die wieder mit abzuholen, so dass man jetzt einen Song nimmt, der sich nicht ganz so krass abhebt oder halt direkt so aus dem Nichts auspackt. So, aber ich finde den halt im Verlauf des Albums, finde ich den halt sehr gut platziert. Das ist halt so, weil viele Alben sind halt entweder so sehr frontgeladen. Oh Gott, was ist das für ein Adjektiv?
Ja,
aber packen halt so ihre Singles an Anfang und so, man merkt mit der Zeit, okay, jetzt kommen die Songs, mit denen sich weniger Mühe gegeben wurde. Und da finde ich, das Album hat halt einen sehr starken Mittelteil. Jetzt nicht, dass das, was vorher kommt oder danach wesentlich schlechter ist oder halt krasser qualitativer Unterschied. Aber ich finde das halt vom Flow sehr gut, dass es so, ja, also irgendwie sinnig ist, die Reihenfolge. Und halt nicht so wahllos zusammengekloppt, so.
Ja, wirklich ein gutes Deutschrap-Album. Ich habe zwar jetzt nicht so viele Rap-Alben auf Deutsch in meiner Top 10. Ja, eins kommt noch, aber du dafür, genau. Vielleicht ja schon das nächste, wenn ich sehe dein deutsches Wort.
Es sind sogar vier deutsche Worte, ist aber kein Rap-Album.
Das stimmt.
Ich will es nicht spoilern, aber ich glaube, es ist das letzte. Nee, okay, es kommt noch ein Nicht-Rap-Album. Aber das nächste Album ist Vergifte dich von Isolation Berlin. Eine deutsche Rockband, was im Januar, glaube ich, rausgekommen ist und wo ich jetzt wirklich erst so bei der Vorbereitung über diesen Jahresrückblick, ja, weil man kann ja, also wirklich, das muss ich vielleicht mal kurz vorwegnehmen. Leute, die einen Jahresrückblick von 2018 schon in 2018 machen.
Ja.
Was sind das bitte für unprofessionelle, also wirklich.
Hip-Hop-Journalisten.
Unter anderem. Und, ja, und ich hab mir halt so überlegt, bin so die ganzen Release-Listen durchgegangen und dann hat das wirklich so Anfang des Jahres krass rausgestochen, wo ich dachte, fuck, das war auch dieses Jahr. Und das ist wirklich ein krasses Album, es ist eine sehr düstere Platte, was sich leider auch so ein bisschen durch meine Top 10 sieht, fällt mir gerade so auf. Ja, es ist ein unfassbar gut getextetes Album, so was für deutsche Musik, zumindest was man so von der populären deutschen Musik kennt, jetzt nicht so selbstverständlich ist. Es ist sehr poetisch, aber halt nicht so, also nicht so krass hochtrabend poetisch, so dass man sich mit dem Glas Wein hinsetzt und dass man so, oh, das nehme ich jetzt erstmal auseinander, aber nicht so glatt gebügelt wie so sehr viel Radiomucke. Bester Track auf jeden Fall Serotonin, also wenn ihr die Platte nicht gehört habt, die Band nicht kennt, auf jeden Fall den Song anhören. Richtig gute Texte, richtig gut gesungen, auch so krasse Intonation. Ist das der korrekte musiktheoretische Begriff? Also ja. Es wird sehr krass mit der Stimme gespielt. Es gibt so eine Stelle, wo er das Wort Vampir auf eine sehr tolle Art und Weise singt.
Kannst du es bitte vormachen?
Vampir oder so.
Okay. So ungefähr. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören. Das klingt schlecht.
Und das ist, ich habe mir das Wort nicht ohne Hintergedanken rausgepickt, sondern die Platte klingt halt wirklich, als wäre sie von einem immer verrückt werdenderen Graf Dracula geschrieben, der so sehr vereinsamt auf seinem Schloss sitzt und sich so Gedanken über sich und die Welt macht. Und trotzdem sollte man da reinhören, auch wenn man nicht Bock hat, sich wie Graf Dracula auf sein Schloss zurückzuziehen. Sehr gutes Album.
Alles klar, klingt vielversprechend. Ich habe auf Platz 9 jemanden, der vielleicht zu den größten Rappern aktuell zählt. Das ist ein wenig überraschend. Black Panther von Kendrick Lamar und Freunden. Das war ja ein ich sag mal, Kollabo-Filmmusikalbum. Überraschend glaube ich schon, dass man ein Album zu einem Film macht, das dann so erfolgreich wird und so gut ist auch. Weil sonst ist es ja eher bekannt für 2, 3 gute Lieder, der Rest ist Trash und dann alle Features, die gehen, damit man Reichweite bekommt. Hat Kendrick Lamar nicht gemacht. Er hat ein richtig gutes Album gemacht, auch mit vielen Features, aber mit guten. Ich sag mal so, die TDE-Connection, die ist da schon sehr hilfreich, wenn man dann Schoolboy Q, Upsoul und so weiter holt. Ein Lied mit Travis Scott, ein Lied mit The Weeknd, ein Lied mit Vince Staples. Da ist wirklich für jeden was dabei, der was mit Hip-Hop anfangen kann. Den Film selber finde ich mittelschlecht für Scheiße, aber das Album finde ich sehr gut. Wirklich, also es hat mich doch sehr begeistert. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich als Kendrick Lamar-Fan, dann hört man so, ja, er macht ein Album zu einem Marvel-Film. Dann denkt man sich, oh, geht's jetzt doch los mit dem Kommerz-Scheiß? Und dann ist es aber, der bekommt da künstlerische Freiheiten und dies, das, Ananas. Und ich denke mal, also es ist schon poppig, so All the Stars und sowas. Das sind schon Lieder, die sehr poppig sind, aber bleibt trotzdem noch im kreativen Kendrick Lamar-Stil. Und deshalb wirklich ein sehr gutes, sehr solides Album mit sehr, sehr schönen Liedern. Bis auf 2, 3, die nicht so nicht so toll sind, aber der Rest ist wirklich top.
Ja.
Viel mehr gibt's aber nicht zu sagen eigentlich. Es ist halt wirklich, ach nee, einfach toll. Keine Ahnung, Kendrick Lamar ist eh immer gut. Das war das einzige Mal, wo ich Angst hatte und er hat mich nicht enttäuscht, deshalb auf Platz 9. Black Panther.
Ich musste nur eben so lachen, als du Kendrick and Friends gesagt hast, weil ich ja direkt so ein 90er Sitcom-Intro in meinem Kopf, wo man so, wo sich alle so langsam in die Kamera drehen, sind so, hey, ich bin's doch Kendrick.
Und ja, dann alle so. Ja, das könnte sehr gut passen. Aber was ich da ganz geil finde, sorry, noch ganz kurz, dass der James Blake so oft mit auf die Lieder nimmt.
Ja.
Das ist wirklich, also er hat ihn ja irgendwie so in dieses Hip-Hop-Game gebracht. Ich weiß, er hat das schon vorher mit Vince Staples Lieder gemacht, aber die waren nicht erfolgreich. Aber jetzt auch auf einem Album, was später noch kommt, ist James Blake vertreten.
Oh.
Und das kann man ja mal richtig gespannt sein, ne?
Oh, Teaser. Ja, apropos TDE-Connection.
Sehr gut.
Mein Platz 8 ist Redemption von J-Rock. Wirklich ein super unterschätztes Ami-Rap-Release, habe ich das Gefühl. Also es waren noch nicht alle so zufrieden damit, so, aber für mich war es wirklich, also das ist ein gutes so Street-Rap-Album, würde ich sagen, so in seinem Kern, was aber auch krasse Ausflüge in andere Richtungen hat. So der ein oder andere sehr poppige Song hätte nicht sein müssen, aber selbst die gehören zu den besseren Rap-poppigen Songs des Jahres. Und einfach, wie immer bei TD, eigentlich so krasse Beats aus allen Rap-Untergenres, krasse Storyteller, weil es ja auch viel um, er thematisiert viel seinen Motorradunfall, den er hatte, und so ein bisschen dieses in großer Gefahr schweben und so noch einmal zurückblicken und dann das Licht sehen und wieder im Leben sein und alles, was er aus dieser einschneidenden Erfahrung rausgezogen hat, landet so auf diesem Album und deswegen fühlt sich das auch so hungrig an, so als ob er richtig Bock auf das Album hatte. Es sind richtig krasse Banger drauf. Es ist eigentlich alles drauf. Also wer den Wow Freestyle mit Kendrick nicht gehört hat dieses Jahr, der hat was verpasst.
Hat ja auch Barack Obama empfohlen in seiner Top-Liste.
So, ja. Also meine Liste ist zu einem bestimmten Teil auf jeden Fall Barack Obama approved. Ich weiß nicht, ob er Isolation Berlin und James Jetski auch auf dem Zettel hatte.
Ja, wahrscheinlich auf der nicht. B-Liste.
Ja, die sind, glaube ich, knapp rausgeflogen. Aber bei mir bekommen sie eine Chance. Und ja, bei J-Rock waren wir uns einfach einig.
Ja, Shoutout. Zu Recht auch. Das würde ich. Also das fand ich auch sehr gut, das Album. Vor allem das mit Kendrick, das Lied. Und das mit J. Cole. Da kann man nicht haten. Wo man auch nicht haten kann. Oh Gott. Hier, Mauli, Deutschrap, Autismus und Autotune, auch schon in der Playlist von uns. Ein Album, was lange erwartet war, weil ich glaube, über 2 Jahre kein Album mehr kam und man gar nicht mehr so wusste, ist er noch sonderlich aktiv, ist er noch bei Immer Ready oder nicht. Dann kamen die Single Kugeln und als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, ja, das ist ganz schön viel Autotune-Gesinge. Aber irgendwie beim zweiten Mal hören schon wieder, ganz gut. Und dann immer weiter gehört und irgendwann war ich voll drin. Es ist wirklich sehr ausgefallene Art und Weise, wie er rappt und wie er Beats macht und wie die auch sich steigern oder eben nicht steigern. Das muss man mögen, das mag definitiv nicht jeder. Thematisch geht's im Gegensatz zum ersten Album Spielverderber dann nicht mehr so oft um andere Rapper, eigentlich gar nicht mehr wirklich, sondern eher um sich und um die Industrie. Und ja, doch ist schon sehr auf ihn bezogen, was es aber besser macht und vor allem auch langfristiger, weil die Disses gegen Erdeka und Co. von früher, die zünden heute nicht mehr sonderlich, weil, wieso auch, die sind halt mittlerweile, die waren damals schon irrelevant, aber jetzt noch irrelevanter. Und deshalb ist es gut, dass er mal sich auf ihn bezieht und nicht auf andere. Deshalb eigener Sound auf jeden Fall. Und ich denke mal, ist es für dieses Jahr wieder ein Album angekündigt, dass er vielleicht jetzt sogar noch den Sound ein bisschen toppen kann. Denn man muss sagen, als einzigen Kritikpunkt an dem Album, so ein richtiger Hit, so ein Aushängeschild, ist es da nicht. Ich würde sagen Klepto, aber das ist ein persönliches Ding. Das ist kein Hit, wo man sagt, das kommt jetzt aber mal ganz groß raus.
Ja, ein weiteres gutes deutsches Rap-Release war das Chefcat-Album Alles Liebe, in Klammern, nach dem Ende des Kampfes. Ein Album, was leider, wo wir schon eben bei Mauli waren und Leuten, die ihren Sound ein bisschen gewandelt haben, irgendwie dafür gehatet wurde, dass er krass seinen Sound geändert hätte und seine ganzen realen Rap-Fans verraten. Also ich glaube, er hat auch echt ein bisschen unter dem Backlash gelitten irgendwie, so wie ich das so über Social Media und Co. mitbekommen habe. Was ich finde, was irgendwie gar nicht der Fall ist. Also Leute, die ihn schon länger verfolgen und auch alles hören, wissen eigentlich, dass er auf krass unterschiedliche Beats gerappt hat. Und es ist jetzt auch nicht so, als würde er Songs über seine Schuhlinie machen, die bald rauskommt, und Drogen promoten und was weiß ich.
Ist die Drogenpolizei.
Ich hätte das Wort Drogen nicht sagen dürfen.
Ja, also, das war zu viel, ja.
Scheiße, Mann. Naja, das nehme ich zurück. Liebe Polizei,
alles Liebe.
Alles Liebe. Bitte nicht bei mir halten. Ein Album, was sehr davon profitiert, dass er schon immer so ein sehr vielseitiger Typ war. Also der krass singen kann, der richtig gut rappen kann, der irgendwie tolle Texte schreibt. Und ich finde, das Album bringt sogar im Gegensatz zu vorherigen Releases irgendwie noch mehr alles zusammen und er kann eigentlich noch mehr zeigen, irgendwie, was er drauf hat. Es sind richtig krasse politische Songs drauf. Ja, also krasses Album, was auch ein bisschen untergegangen ist. Auf jeden Fall reinhören, wer der deutschen Sprache mächtig ist, und wenn nicht, auch hören. Geil.
Sehr schön. Mein Platz 7, ein Album, was gar nicht mal so innovativ ist, aber vielleicht in dem Zusammenhang ganz gut. Gorillaz The Now Now. Deshalb ganz gut, weil das eventuell das letzte Album von den Gorillaz ist. Und ich finde, zu so einem Abschluss, da muss man nicht unbedingt das Rad neu erfinden, da muss man das bringen, was man hören will. Und das haben sie gebracht. Humans, das Album, was ein Jahr davor released wurde, war gut, aber ist jetzt nicht wirklich jedem positiv aufgefallen. War ja wie immer ein bisschen experimentell, ein bisschen so industrial-mäßig und weiß ich nicht. Also ich fand's okay, größtenteils, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, das war nicht mein Album. Dass die Gorillaz, die davor 7 Jahre gebraucht haben für ein Album, dann innerhalb von einem Jahr direkt ein neues Album planen und releasen, war überraschend, wurde angekündigt im Rahmen von Wir hören danach auf, und das kann man so halb glauben, es wurde ja schon mal aufgehört und danach halt nach 7 Jahren was Neues released, also immer wenn Damon Albarn wieder Bock hat, dann geht's da halt weiter, aber wenn es so ist, dass es dadurch jetzt endet, durch das Album, dann ist das okay, weil gerade die letzten 3 Tracks, die kann man sich so am Stück mal schön anhören, traumhaft. Also das ist genau das, was man von düsteren, melancholischen Gorillaz-Liedern hören will. Immer mit so einem treibenden Beat, trotz der traurigen Stimmung. dann halt die Stimme von Damon Albarn, die immer top ist. Und ja, also es ist wirklich ein perfekter Abschluss für eine der besten Bands, die ich so kenne. Und deshalb auf Platz 7 nicht höher, weil es nicht innovativ war, aber wie gesagt, in dem Kontext nicht mehr erwartet, sondern genau das, was man wollte, kam. Und ja, sehr, sehr schöne Balladen, sehr, sehr schöne ruhige Lieder. Dein Platz 6.
Mein Platz 6 ist Wo die wilden Kerle flowen vom Verbalen Style Kollektiv. Ja, wer könnte sonst das humorvolle Album, sag ich mal, als Medium zurückbringen, als unter anderem die KIZ Boys. Mit Abstand lustigstes Album des Jahres. Ich meine, sie haben das bis dato lustigste deutschsprachige Album ever rausgebracht mit der Promo-Version des KIZ Urlaub fürs Gehirn-Albums. Wer das nicht gehört hat, auf jeden Fall hören und Taschentücher zum Lachen bereitlegen. Und dieses Album ist so ein bisschen eine Parodie auf so einen oldschooligen Sound und alte Rap-Klischees. Aber andererseits ist es auch irgendwie eine Hommage. Und ich würde so formulieren, man kann etwas nur gut parodieren, wenn man es wirklich gut kennt oder wirklich liebt. Und das Gefühl hatte ich halt bei dem Album, dass einerseits natürlich sehr mit dem Augenzwinkern so veraltete Rap-Klischees aufarbeitet, aber auf der anderen Seite halt auch mega Spaß macht einfach und auf richtig gut, sag ich mal, recreatete Beats aus dieser Zeit 1000 Flows, also so wie es damals immer angekündigt wurde, auf diesem Album sind wirklich viele Flows drauf und jeder hat auf jedem Song teilweise andere Stimmen, andere Tonlagen, andere Charaktere, in die sie schlüpfen. Und das ist wirklich, ich habe am Anfang gedacht, wie lange kann sich das tragen, so ein Parodiealbum in Anführungszeichen. Aber ich habe es im Endeffekt so viel gehört, weil es einfach so viel Spaß macht. Die haben so viele Themensongs auch irgendwie drauf, dass es irgendwie auch sehr abwechslungsreich ist. Und ich habe dieses Jahr nie mehr gelacht, als an dem Zeitpunkt, wo Tarek aka MC Flowboarder reinkommt auf dem Kiffer-Song und seine absolute rugger, tiefe, raspy Reggae-Voice auspackt, um zu sagen, dass er kurz die Bong wegstellt. Ich habe am Boden gelegen und also Musik kann auf jeden Fall sehr viel immer noch bewirken und wenn es nur ist, dass man unfassbar viel Spaß hat, richtig oft lachen muss beim Hören von Musik, überragender Humor einfach und deswegen zu Recht mein Platz 6.
So, jetzt ist es nach dem Album sehr schwer, den Übergang zu meinem Album zu finden. Weil
es tut mir so leid. Es war
leider, leider nicht zum Lachen. Mac Miller, Swimming, leider verstorben dieses Jahr, also letztes Jahr. Und ich weiß nicht, inwiefern das dann in so ein Album mit reinspielt, wenn jemand verstirbt, dass man dann nochmal mit einem anderen Ohr reinhört. Ich muss zugeben, dass beim Release, ich weiß nicht, war das Astroworld, was parallel kam? Irgendein Album kam auf jeden Fall parallel, was so sehr viele Banger hatte und wo ich dann in diesem Trap-Musik krasse Hits, Banger und sowas hören wollte und dann in der ersten Woche gar nicht so viel Swimming gehört habe. Dann aber mit der Zeit dem Self-Care-Video mit Ladders immer und immer weiter in dieses Album reingekommen bin und es quasi dann nicht mehr so schnell losgeworden bin. Dann kam der Tod noch dazu, was wirklich tragisch ist, vor allem, weil das Album, also es hat schon wieder diese traurigen Töne, aber es hat irgendwie so, es klingt immer so ein bisschen hoffnungsvoll und so, als wäre die Situation einfach okay, wie sie so gerade ist, auch wenn sie jetzt nicht perfekt für ihn ist. Und dieses Gefühl und diesen leichten Hoffnungsschimmer, der wurde jetzt quasi durch den Tod genommen, aber trotzdem ist das, man kann fast schon sagen, als Abschluss für seine musikalische Karriere echt ein gutes Album geworden. Also das hat wirklich nochmal den Sound gefestigt, weil viele amerikanische Rapper haben halt das eine Problem, dass sie vom Sound her nicht so wirklich so diesen klassischen Beat haben, den wo man sagt, ja klar, das ist jetzt ein Mac Miller Beat. Also bei dem spürt man das immer. Man merkt so, ja, da hat er mit dran gewirkt, da ist ein Klavier drin, da ist irgendwie was Untypisches für Rap drin und das macht es immer so besonders und ja, da ist wirklich ein ganz großer Künstler von uns gegangen und hat aber noch ein sehr, 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 sehr schönes Album hinterlassen.
Gut, thank you, next, würde ich mal sagen. Ach, sorry, es tut mir so leid. Ja, mein Platz 5 ist das Album 1982 von Materia und Casper. Und ich höre schon das Augenrollen aller Leute. Es ist eine sehr Normie-Choice. Also das Album hat sehr viel Kritik bekommen, weil viele fanden es langweilig. Viele meinen so, ja, jetzt kommen hier die Stars und machen ein Album drüber, wie sie oben angekommen sind und feiern sich ein bisschen gegenseitig ab. Erstens, ja, warum nicht? Sehr viele Leute machen das seit sehr vielen Jahren. Und zum anderen finde ich es einfach das Gegenteil von langweilig. Also es ist ein super produziertes Album, was einfach Beats hat, auf die ich mir die beiden sehr lang schon sehr, sehr doll gewünscht habe. Also ich bin halt vor allem ein großer Casper-Fan und seit Jahren sagen Leute, wann rappt der endlich wieder richtig so. Und auf dem Album ist es einfach der Fall. Und wirklich allein der Intro-Song, wie auf so einem Action-Bronson-Type-Beat reinkommen und halt so einfach spitten und ein bisschen reminiscen, so, du weißt doch, ein paar Anglizismen auch noch rein. Mhm. Nee, aber es ist ein rundum, ich würde echt sagen, fast perfekt produziertes Album, weil auch, wie man in den Interviews zur Platte erfahren hat, ordentlich Beats geklaut wurden von anderen Rapper-Alben, also unter anderem von Yesin für die neue Platte haben sie irgendwie einen Beat genommen, der schon eigentlich gepickt war, oder von einem neuen Fat Tony-Projekt, was kommen soll. Wie das sich jetzt auf die anderen Platten ausgewirkt hat, wissen wir noch nicht, aber ich kann sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es sind richtig gute Songs dabei. Es ist auch, wie wir es auch beim Mauli-Album hatten und haben werden, auch ein sehr guter und kitschiger Song an die Person, mit der man in der Beziehung ist, drauf. Es sind absolute Ausrast-Banger-Songs drauf. Also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die Adrenalin haten, aber also das ist wirklich für mich, wenn wir sehr viel nerdigere Kategorien gemacht hätten, die Snare des Jahres. Also wirklich, wie Casper in seinem Part auf das Wort, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Pflastersteine. Also wenn ihr den Song hört, Pflastersteine, das ist mein Moment des Albums unter anderem, wie er da reinkommt und wie einfach geflext wird. Geile Storyteller drauf, geile Beats drauf, auch unter anderem Produktion von Blut, den ich auch noch später lobpreisen werde. Also auch noch eine so eine Vorstadthymne, sage ich mal, wo man sich natürlich als Dorfkind dann so ein bisschen denkt, ja, okay, so ein bisschen meinen die mich da auch mit. Ich gehöre da auch schon so diesem Vorstadtding ein bisschen mit dazu, identifiziert man sich ein bisschen mit. Auch mit Supernova die absolute Stadion-Rap-Hymne, um das böse Wort, was, glaube ich, seit Jahren nicht gesagt wurde, wieder mal in den Mund zu nehmen. Also ich finde, super abwechslungsreiche Platte. Ich fand das nicht langweilig. Ende. Das
sind ja auch deine persönlichen 10 Lieder.
Ich hätte auch, 10 ich hätte auch vielleicht nicht die Amazon-Reviews lesen sollen, wo ich auch so dachte, hatten die irgendwie Lieferschwierigkeiten oder was, wo kommen die schlechten Amazon-Bewertungen her? Ja. Und da habe ich einfach den Hass des Grauens bekommen und war so, ach Leute.
Ein Album, was auch sehr gut produziert worden ist, was jetzt nicht sonderlich viel Hass abbekommen hat, obwohl es jetzt auch nicht sonderlich, also ich sag mal so, die Erwartungen waren doch etwas höher an das Album, aber es wurde meiner Meinung nach eigentlich schon eingelöst, Travis Scott mit Astroworld. Travis Scott hatten wir ja, glaube ich, schon mal drüber geredet in einer anderen Folge des Podcasts, dass wir dass wir eigentlich erst seit diesem Album wirklich Travis Scott-Fans sind. Ich habe es beim ersten Mal hören, dachte ich so, ja, ist Trap, alles klar, kenne ich. Dann kamen so Lieder wie Sicko Mode, wo ich am Anfang dachte, bisschen schnell die Beat-Switches. Und dann nach zwei, dreimal hören, oha, das ist ja richtig gut. Ja. Man muss sich dran gewöhnen an das Album, was mich überrascht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass man bei so einem Künstler jetzt große Gewöhnungsphasen haben muss, weil der Sound ja dann doch sehr oft schon von anderen kopiert wurde. Aber der hat es wirklich auf dem Album sehr, sehr stark gemacht. Allein das Intro Stargazing ist auf jeden Fall auch ein Top-Lied. Ja, Sicko Mode natürlich, kennt jeder. Was ich sagen muss, was mir nicht so gefallen hat, sind die Dinger mit The Weeknd, die zwei Lieder, die finde ich so ein bisschen überflüssig. Es ist allgemein lang irgendwie, obwohl es jetzt gar nicht so viele Tracks hat, aber es kommt mir relativ lang vor, aber es ist wirklich ein toll produziertes Album, ein gut durchdachtes Album, diese ja, ist das Jahrmarkt, Kirmes, so in die Richtung Freizeitpark-Thematik.
Kirmes.
Fällt mir auch so gut. Ja.
Ich stelle mir gerade so Travis
Scott Rheinländer.
auf so einer lokalen Kirmes einfach hier irgendwo in Deutschland.
Genau. Richtig. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Album mit sehr vielen Hits, die mit der Zeit erst in einem zum Hit anwachsen. Und ich sag mal so, wenn der mal in Deutschland auf Tour geht, da hat er auf jeden Fall einen in der ersten Reihe, der die Lieder bis dahin auswendig kann. So, jetzt sehe ich hier Platz 4 und sehe, das kenne ich schon.
Mein Platz 4 ist vollkommen verdient Autismus und Autotune von Mauli, was Jan schon auf Platz 8 hatte, ja. Rechnet mal 8 durch 4, 2.
Wer ist der größere Fan, ja.
ja, ein super Album, was super selbst produziert wurde, wo der Sound konsequent weiterentwickelt wurde, wo, wie Jan auch schon richtig gesagt hat, textlich ein Switch stattgefunden hat von ich name-droppe Leute zu Recht, teilweise auch, die scheiße sind, und ja, sehr, sehr tief blicken lässt, teilweise jetzt auf der Platte, und wo man auch wirklich merkt, meiner Meinung nach, dass er viel mehr irgendwie Kontrolle, dadurch, dass er mehr Kontrolle über die Produktion hatte, auch irgendwie viel krassere Harmonien irgendwie findet auf der Platte, weil er wirklich eins wird mit den Beats teilweise, und man kann den Sound mögen oder nicht. Ich finde es einfach nur super konsequent umgesetzt. Mit Licht ein super toller, rührender Song auf einem Mauli-Album. Also hättest du mir das wirklich vor 3 oder 4 Jahren gesagt, wäre ich so, what? Aber ich muss ja mal ein bisschen widersprechen, so richtig, also er droppt keine Names mehr, aber so richtig hat Rap ihn noch nicht losgelassen. So, also es gibt noch, die Songs sind halt, also die Disses so gegen das Game.
Ja, die Industrie, ne?
Die also das, sind ja halt so ein bisschen metaphorischer, also zum Beispiel auf Rolex, also er disst halt nicht mehr Rapper, sondern halt beispielsweise die Statussymbole, für die sie stehen, oder ne, diese, es gibt diese Guideline auf Rolex, wo er dann quasi sagt, du hustlest für dieses Statussymbol und jetzt zeigt die Uhr dir an, wie viel Zeit du nicht mehr hast. Und das ist halt, wie du schon gesagt hast, so viel langwieriger und zeitloser als so ein Name-Drop und wen zu dissen, der mit seiner glitzernden Rollie flext, als ja so einen Song zu machen. Und ich finde halt, in die Richtung kann es einfach nur weitergehen. Also von mir aus sogar noch weiter weg von Rap, wirklich. Nur noch in der eigenen Blase abhängen und auf seinen eigenen Beats singen, bis es richtig geil harmoniert. That's my shit.
Ich muss auch da noch kurz sagen, Detox, das Lied, was ich eine mega smarte Idee fand, ja, quasi dieses Beziehungsproblem-Thematik mit Entfremdung und so weiter auf Deutschrap zu beziehen, fand ich sehr, sehr gut.
Ja.
Da stimmte wirklich einiges. Ja, also Mauli von uns beiden empfohlen und auf unterschiedlichen Positionen, aber jeweils in der Top 10. Da sollte man mal reinhören, wo man auf jeden Fall auch reinhören sollte. Und wo man quasi sogar einschalten könnte. Vince Staples FM, ein wirklich unglaublich überraschendes Album aufgrund seines Release-Tages, weil ich nichts davon mitbekommen habe und ich behaupte, ich bin einer der Top 10 Fans von Vince Staples in Deutschland. Also ich bin unglaublich aktiv, was diesen Typen angeht. Ich habe nichts davon mitbekommen, außer so einen kurzen Tweet von wegen, ja, ich bin da an Musik dran. Das war, glaube ich, alles. Und dann war es auf einmal da und ich dachte, okay, krass, was ist das? Ich runtergeladen, in der Bahn gehört und war direkt hin und weg. Im Stile einer Radiosendung, komplett Lied, schneller Switch, Lied, dann ab und zu mal so kurze so Skits, jeweils von Tiger und Earl Sweatshirt, dann Big Boy, Radiosendung aus Amerika, kennt man vielleicht. Einen sehr lustigen Einspieler quasi, in wo jemand berühmte Persönlichkeiten mit dem Buchstaben V nennen soll, und der kommt natürlich nicht auf den Staples, sondern ich glaube nur auf irgendeine Frau.
Nur auf eine Person, Mariah, auch das fand ich geil.
Mariah Carey oder so, das ist super geil. Also wirklich ein sehr antreibendes, sehr schnelles Album. Es geht mehr in diese Mainstream-Hip-Hop-Richtung, im Gegensatz zu Big Fish Theory. Aber das macht er echt geil und er hat auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Ich glaube, er hat es dadurch gar nicht so sehr bekommen, wie man vielleicht, wenn man die Lieder hört, denken könnte. Aber trotzdem, jedes Lied gut. Und das ist immer ein gutes Zeichen.
Ja, ich finde das Album, also es hat mich irgendwie nicht ganz so abgeholt, muss ich sagen. Also auf jeden Fall nicht so sehr wie jetzt Big Fish Theory irgendwie. Also ich fand das Konzept auch cool, aber mich haben die Songs irgendwie nicht so krass gecatcht, weil die irgendwie doch so sehr ähnlich sind, finde ich auch vom Sound. Also
Ja, das stimmt,
kannst du
ja.
widersprechen, aber ich.
Nö, du hast recht.
Also es ist schon auch gut, also der macht nicht auf einmal Trash so und sagt so, ja, das passt zum Konzept. Also es ist schon auch ein gutes Album, aber es hat mich irgendwie nicht so abgeholt wie jetzt seine vorherigen Projekte, weil irgendwie immer noch, weiß nicht, weil es irgendwie immer noch ein bisschen spannender war. Aber
Ja, es ist auf jeden Fall jetzt, wie gesagt, mehr in diese mainstreamige Rap-Richtung. Während Big Fish Theory ja schon fast schon so Dance Beats hatte, größtenteils, und also sowas hatte ich vorher noch nicht gehört auf die Art.
ja.
Aber ich finde, das jetzt mal für, ich sehe das auch eher so als so Side-Project an, was jetzt gar nicht so das große Ding ist, deshalb war auch die Ankündigung nicht so stark. Dafür hatte das dann aber dann doch eine sehr starke Wirkung und ist auch immer noch in meiner Hot Rotation. Das ist einfach, das gibt einfach ein gutes Gefühl und treibt an. Das ist echt. Ja, sehr schnell und sehr gut. Und jetzt kommen wir in die Top 3, ne?
Gut, die
Mensch.
Top 3.
Ja, das sieht nicht schnell aus.
So eine, Achtung, Achtung, eine Nicht-Rap-Platte, ja, die aber natürlich auch irgendwie aus dem Rap-Kontext kommt, weil ich vermutlich wie viele andere durch einen Podcast, großartiges neues, freshes Medium, was niemand
Echt?
nutzt, gerade irgendwie, ich frage mich, warum das nicht voll durch die Decke geht und jeder einen Podcast macht, na egal.
Komisch, ja.
Nämlich meine Nummer 3 ist Zoris von Drangsal, der auch in diesem Jahr, das erfahrt ihr dann in unserer Top 20 der besten Podcasts, die direkt im Anschluss kommt.
So spätestens jetzt haben wir keine
Oh
Zuhörer
fuck,
mehr.
ey. Nee, das wird eine Spezialfolge, Leute, bleibt dran. Der in diesem Jahr einen wirklich sehr guten, sehr unterhaltsamen Podcast mit Casper gestartet hat. Mit Verachtung heißt der. Und deswegen bin ich vermutlich, wie so viele auch, so erst richtig blöd eigentlich auf seine Musik gekommen. Also klar, ich habe auch das Feature gehört, natürlich auf der letzten Casper-Platte, was auch ein super Song war, wo wir vielleicht in einer der nächsten regulären Folgen noch drauf zu sprechen kommen. Was ist das für ein krasser Teaser?
Wahnsinn.
es ist fast so, als wäre ein Konzept dahinter. Und also die Platte hat mich halt wirklich krass überrascht, so einfach, weil ich auch so in diesem Genre nicht so viel unterwegs bin. Es ist ein bisschen so eine new-wavige Mucke, so ein bisschen angepoppt auch. Seine erste deutschsprachige Platte, die auf Deutsch getextet ist, fast komplett. Das ist so ein bisschen mein einziger, ist jetzt ein bisschen blöd, mit einem Kritikpunkt reinzustarten, aber es ist so ein bisschen der einzige Kritikpunkt, den ich mit der Platte habe, dass es nicht so ganz perfekt harmoniert, weil so deutschsprachige und englischsprachige Songs drauf sind. Bisschen weird, aber ja, also er spielt halt wirklich sehr mit so einer poppigen Ästhetik auch irgendwie, weshalb viele, nachdem die erste Single Turmbau zu Babel gedroppt ist, irgendwie einen gewissen Vergleich mit einer gewissen deutschen Band namens Die Ärzte gezogen haben, was viele erstmal sehr verwirrt hat und was auch auf jeden Fall nicht repräsentativ ist für die ganze Platte, die wirklich super vielseitig ist, richtig toll getextet auch, also dass die Texte auf dem Album irgendwie ausmacht, sie lösen irgendwie fast jedes Mal, wenn ich die Platte höre, irgendwie eine andere Assoziation aus. Also es geht auch viel um sich selbst finden und irgendwie um Jugend und Erwachsenwerden und sich loslösen und so ein bisschen so Selbstbestimmung. Also es werden sehr viele Themen angerissen und die Songtexte sind halt nicht eindeutig interpretierbar, was jetzt nicht heißt, dass die irgendwie keine Bedeutung haben oder so allgemeingültiges Gefasel sind, sondern ich meine das schon, die sind sehr ausdrucksstark, aber lösen halt irgendwie jedes Mal was anderes in mir aus. Sehr faszinierende Platte, die mit einem riesigen Knall anfängt. Also auf jeden Fall nicht irgendwie Singles hören und irgendwie sich unchronologisch durch YouTube klicken, Leute. Hört das Album von vorne bis hinten, fängt mit einem Knall an, danach folgen tausende Ohrwürmer pro Song. Geiles Album, Platz 3. Punkt.
Mein Platz 3, auch aus Deutschland, aber nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Get Well Soon mit The Horror, und zwar ein Album, was überhaupt nicht in meine anderen Alben passt. weil wir hier sehr viel Hip-Hop haben und das hat rein gar nichts mit Hip-Hop zu tun. Es gibt auch keinen indirekten Bezug dazu.
Ah, fuck.
Es ist orchestraler Rock-Pop, würde ich es mal bezeichnen. Sehr klassisch gehalten, ein sehr überraschendes Album. Ja, durch Zufall drauf gestoßen und dann direkt verliebt. Das erste Lied fängt mit so einer Frauenstimme an, die so irgendwas, was nicht Englisch ist, singt. Und es zieht sich sehr lang und dann auf einmal kommt ein Schlagzeug rein und so ein sehr antreibender Beat und da hat es mich dann direkt gecatcht. Die Stimme des Sängers ist ziemlich dunkel und ziemlich beruhigend. Also es hat wirklich auch was Beruhigendes. Thematisch geht es um Albträume des Sängers, drei an der Zahl, die dann auch so benannt wurden, also Nightmare 1, 2 und 3. Die sind aber dann halt nur drei Tracks und um diese drei Tracks herum wird dann eine Art Gerüst gebaut und also wirklich ein düsteres, aber teilweise auch dann wieder euphorisches Album. Wirklich sehr experimentell, sehr ungewöhnlich, vor allem, dass sowas aus Deutschland kommt. Aber ich hätte jetzt auch keine vergleichbare Band aus Amerika gerade da. Deswegen, das sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Ist wahrscheinlich nicht für jeden was, aber es hat, also es zieht einen wirklich in seinen Bann. Also man, spätestens bei Lied 2, wenn einem Lied 1 nicht gefallen hat, dann Lied 2 ist Martyrs, was wirklich auch ein, also es hat schon diesen Ohrwurmfaktor und sowas Euphorisches, aber halt trotzdem die ganze Zeit düster und das ist, das zieht sich durch einen Großteil der Lieder auf dem Album. Riesenüberraschung kannte ich vorher nicht und als ich jetzt dann im Nachhinein die alten Alben gehört habe, die auch alle sehr gut sind, aber nicht vergleichbar sind mit dem, was jetzt rauskam, wirklich eine sehr, sehr tolle deutsche Band, die sollte man definitiv auf dem Zettel haben.
Was man auch auf dem Zettel haben sollte,
ja,
ist das Album Some Rap Songs von Earl Sweatshirt. Eine Platte, die mich wirklich, also wir hatten die ja in einer unserer, wie viele Folgen haben wir nochmal, 1000, kann das sein?
Ja, eine unserer, so viele Folgen, wie er Platzierungen hat.
Zwei. Ah, das ist genial. Das war richtig gut.
Wahnsinn. War nur, glaube ich, grammatikalisch falsch, aber ansonsten
gut. Kurz überlegt, okay, fuck, wie viele Platzierungen hat er?
Nee, Platz zwei, genau, das war der Fehler.
Ich habe kurz überlegt, scheiße, wo will er hin? Und ja, ein Album, was mich wirklich in der kurzen Zeit richtig krass in seinen Bann gezogen hat. Jeder Song ist irgendwie so vielschichtig, so allein teilweise durch die Unterschiede zwischen dem, was er rappt, was er erzählt und den Beats sind teilweise so krass, dass irgendwie man hört den Song zum ersten Mal und es gibt wirklich, das sind schon die Ausnahmen, so ein, zwei Songs auf dem Album, wo der Beat so ein bisschen ein bisschen fröhlichere Stimmung verbreitet und so ein bisschen das Gefühl von, weil es in den Texten halt viel um seine Depression und Dämonen geht, sag ich mal, und es da wirklich ein, zwei Beats gibt, die halt wirklich so ein bisschen positiver sind und denkst so, ja, okay, mal ein positiverer Song, dann konzentriert man sich beim nächsten Mal mehr auf die Texte und merkt einfach, okay, das ist einer der abgefucktesten und tief abgründigsten Texte und so zieht sich das irgendwie durch das ganze Album, wo er teilweise auf wirklich Skelette von Beats rappt, könnte man sagen. Irgendwie ein Album, wo ich das Gefühl habe, wo super viel drinsteckt, so kurz seiner, trotz seiner kurzen Songs und generell seiner kurzen Dauer, ist da irgendwie super viel rohe Emotionen sind da drin, super viel rohe Gedanken, aus denen man noch so viel rausziehen kann und deswegen ist es so weit oben auf Platz 2 in meiner Liste, obwohl es relativ frisch erschienen ist, sag ich mal, und wird vermutlich auch noch länger so weit oben sein in meiner persönlichen Top-Liste. Vielleicht auch im Jahresrückblick 2019 Earth Sweatshirt zum Rap-Songs in den Top 10. Wir werden es sehen. Aber das ist mein zweitliebstes Album des Jahres.
Apropos sehen, Kitsy Ghosts mit ihrem gleichnamigen Album.
Oh Gott.
Auf Platz 2. kann man es überhaupt Album nennen? Es sind 7 Tracks, ist eigentlich eine EP eher. Kanye West und Kid Cudi vereint, nachdem beide schwere, schwere, schwere Zeiten durchgemacht haben, tun sie sich zusammen auf sehr düsteren Beats, was sich in meinen Beschreibungen oft wiederholt, weil ich offensichtlich sehr düstere Alben gehört habe.
Same.
Ja, voll, ne? Auf jeden Fall, aber auf eine Art und Weise, die ich so im Rap noch nicht gehört habe. Kanye West, eh so ein schwieriges Thema, und ich muss auch sagen, als es rauskam, ich war noch nicht so in diesem Kanye West-Ding drin und hab's gehört und dachte so, ja, was macht er jetzt kakakaka in einem Lied und wieso heult er jetzt die ganze Zeit ein Baby im Hintergrund? Awkward so, wenn man es nebenbei hört, wenn man aber einmal so ein bisschen auf die Schiene von ihm kommt und sich ein bisschen damit befasst, dann kann dieses Album wirklich ordentlich Wirkung haben. Ich finde auch dieses Konzept mit 7 Liedern gar nicht mal so scheiße. Hatten wir eben auch schon die Aufmerksamkeitsspanne, die lässt schon so ein bisschen nach, und da finde ich 7 Tracks tatsächlich sehr gut. Ich glaube, es geht irgendwas 24 Minuten lang oder so. Aber dafür wirklich jedes Lied gut, einfach. Also das vor allem Reborn und ja, die anderen, die tun sich nicht so viel, da ist dann nicht mehr so ein Riesenunterschied. Aber auf jeden Fall, Reborn ist so, das sticht schon so ein bisschen heraus. Ja, sehr experimentell, sehr gewagt insgesamt, auch über ihre Probleme so zu berichten, wie sie das da tun. Und aber man merkt so ein bisschen diesen, den Frust, den beide haben, oder das Leid, was sie durchgangen sind, und das haben sie da künstlerisch sehr schön dargestellt, und deshalb auf jeden Fall ein sehr, sehr verdienter Platz 2.
Und auf meiner Platz 1, auf meinem Platz 1, ist ebenfalls sehr experimenteller Rap aus den USA. Und zwar das neue Brockhampton-Album Iridescence. Ich habe lange überlegt, so was in diese Top 10 kommt, und lange überlegt, vor allem was auf die 1 kommt von diesen ganzen Alben. Und im Endeffekt muss ich echt danach gehen, so was hat mich wirklich am meisten begeistert, was habe ich am meisten gehört, für welchen Künstler habe ich am meisten Geld aufgebracht, um Merch nach Deutschland zu importieren. Und da gab es auf jeden Fall wenig anderes dieses Jahr, was mich echt so umgehauen hat wie das Brockhampton-Album. Es ist für mich persönlich noch krasser als die Saturation-Trilogie, wo irgendwie viele nicht der Meinung sind, weil es sind auf jeden Fall weniger Hits drauf und weniger leichtfüßige Songs, nenne ich es mal, sondern sie haben irgendwie, also sie sind halt professioneller geworden, so allein durch die Umstände und Label-Deal, und das Album wurde auch zu großen Teilen in den Abbey Road Studios in London aufgenommen, und trotz dieser Umstände haben sie sich trotzdem geschafft, so ihre, das, was sie interessant macht, zu bewahren und meiner Meinung nach noch experimenteller zu werden sogar. Und es sind halt wirklich unfassbar krasse experimentelle Produktionen auf dem Album, super heftige Beats, teilweise fast in Kitsch grenzende Love-Songs, die aber irgendwie so einen Twist haben, dass sie irgendwie einfach perfekt sind. Es gibt riesige Wände von Streichern auf der Platte, was man auch jetzt nicht auf jedem Rap-Album in geil hört. Die unterschiedlichen Member ergänzen sich so krass durch ihre unterschiedlichen Stile, unterschiedlichen Stories, wie sie mit dem aufkommenden Fame und dem Hype umgehen, Probleme, die sie untereinander haben. Es ist wirklich so krass viel da drin und so viel unterschiedliche Produktionen. Manche Sachen haben schon so elektronische Elemente, also irgendwie schon fast so techno-mäßig, also es ist wirklich, es ist eine ganz, ganz viel drin in dieser Platte, und auch wenn man einfach nur auf krasse Beats Leute krass bitten hören will, kann man es hören, aber wenn man sich drauf einlässt, ist so viel einfach da drin, das ist so ein krass vollgepacktes Album und auch, glaube ich, echt das längste auch trotzdem auf der Liste, und trotzdem hört sich's super krass weg, weil ich irgendwie von der ersten bis zur letzten Sekunde super fasziniert bin von allem, was die Jungs da zusammengebastelt haben. Deswegen ist das meine Nummer 1.
Meine Nummer 1, nicht aus einer Gruppierung, sondern ein einzelner Künstler, auch Amerika, auch Hip-Hop, Denzel Curry mit Tabu. Und das war ein Künstler, den ich erst dieses Jahr entdeckt hatte. Und zwar auf dem Splash. Ich kannte den vorher nicht. Ich habe mir dann natürlich, der gute Splashgänger bereitet sich natürlich vor und hört sich alle Sachen an, die da auftreten. Und dann habe ich so die Klassiker Ultimate und sowas gehört und dachte, ja, okay, da gehen wir mal schön abends hin, machen wir mal einen ruhigen, gucken wir uns das mal an. Und dann hatte er, da war das Album noch nicht released, nur einzelne Singles. Und ja, da hat er dann ein paar gespielt und man dachte sich bei jedem Lied, was da neu angekündigt wurde, und er immer so, ja, jetzt kommt ein neues Lied, ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ja. Und man dachte sich immer, wow, okay, das wird geil. Wenn das rauskommt, das wird geil. Und so war es dann auch, Cloud Cobain war ja dann auch der größte Hit, den er dann bis jetzt released hat. Und released wurde das Album in 3 Akten, jeweils 4 Tracks, also insgesamt 12. Und das ist das Schöne an dem Album ist, dass es immer so switcht. Wenn ich jetzt so gefragt werde, was ist denn jetzt dein aktuelles Lieblingslied, das wechselt sehr oft bei mir, bei diesem Album. Natürlich ist oft Cloud Cobain dabei, aber auch Mad I Got It oder Black Metal Terrorist. Eigentlich fast jedes Lied auf dem Album. Es gibt keins, was einem nicht gefällt. Es gibt durchaus Unterschiede zwischen den 3 Akten, was die Härte und was die Thematik angeht. Es ist auch wieder ein sehr düsteres Album. Auch wieder mit vielen Problemen behaftet. Der war ja auch befreundet mit XXXTentacion. Also hat der wahrscheinlich auch nicht die einfachste Phase gehabt, wenn sein Freund erschossen wird. Aber wirklich, die Energie auf dem Album ist mit keinem anderen Rap-Album, was letztes Jahr rauskam, vergleichbar. Es ist wahrscheinlich sogar erst der erste große Schritt in den richtigen Erfolg von Denzel Curry, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt schon das Peak ist, weil da geht definitiv noch mehr. Der ist unglaublich talentiert, unglaublich versiert und haut da einfach Bar nach Bar raus und man denkt die ganze Zeit, yes, geil. Und die Beats, also alles ist gut. Es gibt diese etwas ruhigeren Lieder, so ein bisschen so zum Mitsingen und zum Mitwippen und dann gibt's aber auch die harten, halb geschrienen mit so ein bisschen Metal-Verbindung. Ist wirklich Wahnsinn, das Album. Von vorne bis hinten top. Und deshalb fast schon mit Abstand meine Nummer 1. Ja, Mensch, das waren jetzt mal 10x10 Alben, ja, nicht ganz. Und wir müssen eh noch Mauli ausrechnen, aber 2x10 waren es dann doch. Minus Mauli einmal Alben. Jetzt weiß man, was wir so hören. Absolut spannend. Da sind hoffentlich einige Tipps bei für alle. Es erwarten noch mehr Kategorien auf uns. Aber das hört man dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.
Tschüssi.